So, sitzen alle wieder gut. Ja, dann möchte ich euch jetzt die Geschichte eines interessanten Mannes erzählen, mit dem es auch, also um die Belehrung, die er vom Buddha bekommen hat, ist dieses Wochenende gehen wird. Sein Name ist Bahia. Bahia wurde in einer Händlerfamilie geboren zur Zeit des Buddha, und wie das in seiner Familie so üblich war, hat er sich dann nach seiner Kindheit und Jugend, nachdem er erwachsen geworden war, sich ein Handelsschiff ausstatten lassen und ist dann mit diesem Handelsschiff an der indischen Küste hin und her gesegelt und hat Handel getrieben. Und weil er das von klein auf gelernt hat, hat er mit rechten Erfolg gehabt. Ein zweites Mal gefahren, wieder Gewinne gemacht, ein drittes Mal gefahren. Und ist immer wieder gefahren. Das siebte Mal ist es dann passiert, da hat er einen Schiffbruch erlitten. Das Schiff ist gekentert, alles war weg. Und er war der Einzige, der das überlebt hat, hat sich mit seinem blanken Leben an Land gerettet. Das ist wirklich wörtlich, weil er nämlich nicht mehr Kleider am Leib hatte und so stand er dann plötzlich irgendwo an der Küste Indiens vor 2.500 Jahren ohne Bankverbindungen, ohne Telefonnummer, die man in dem Notfall anrufen kann, ganz auf sich allein gestellt. Und weil er sich dann nicht besser zu helfen wusste, hat er sich aus Baumrinden so notdürftig ein Gewand, eine asketenartige Bekleidung gebastelt und hat dann dort in dieser Gegend gelebt und eben als Asket gelebt. Die Menschen haben ihn dann auch sehr geschätzt für seine spartanische Lebensweise. Das ging so weit, dass er dann sozusagen in den Ruf gekommen ist, ein besonderer Asket zu sein, vielleicht einer, der schon besonders heilig ist, besonders fortgeschritten auf dem Weg. Und das hat ihm natürlich auch gefallen, nehme ich mal an. Also ist, in dem Text steht nur, dass er sehr geschätzt wurde von den Leuten, dass er sehr auch bedient wurde, oder zumindest haben die Leute das versucht, obwohl es nicht angenommen hat. Die Leute wollten ein schönes Haus bauen, das hat er nicht gebraucht, und dann sind die Leute natürlich noch begeisterter gewesen und dachten, das muss wirklich ein sehr erleuchteter Asket sein, wenn er nicht mal unsere Hilfe annimmt. Und so hat er halt dahin gelebt eine Zeit lang, bis dann eines Tages aus seinem Inneren eine Frage aufgetaucht ist. Ja, bin ich denn überhaupt wirklich so heilig? Bin ich wirklich ein Erwachter, oder bin ich zumindest am Weg dahin, ein Erwachter zu werden? Dann musste er, wenn er da ehrliche Innenschau gehalten hat, musste er feststellen, nein, weder bin ich ein Erwachter, noch bin ich überhaupt nur am Weg dorthin. Ich kenne den Weg nicht mehr. In der klassischen Geschichte erscheint dann auch noch ein Deva. Wir wissen alle, was ein Deva ist. Es ist so eine Art feinstoffliches Wesen, so wie ein Engelchen, das kommt dann auch zu ihm und sagt ihm auch noch, ja, du bist kein Erleuchteter, du bist nicht mal am Weg dorthin. Und dann ist er natürlich verzweifelt und so denkt sich, naja, aber was ist der Weg zur Erwachung? Gibt es jemanden, der schon ein Heiliger ist? Und dann sagt ihm dieser Deva, ja, so jemanden gibt es, das ist der Buddha. Und der hält sich gerade in Savati auf. Zu dem solltest du hingehen und ihn fragen, was der Weg zur Erwachung ist. Also es spricht dann sehr für den Bahia, dass er sich sofort unverzüglich aufgemacht hat. War wieder, also wieder Indien vor 2.500 Jahren, dann nicht in den Schnellbus eingestiegen ist, sondern halt zu Fuß losmarschiert ist, und das heißt, dass er wirklich ohne sich eine Ruhepause zu gönnen, also jeweils immer nur eine Nacht in einem Ort, einen Übernachtungsort verbracht hat und immer gleich weitergezogen ist und so Tage und Wochen lang marschiert ist, also quer durch Indien, bis er dann in Savati angekommen ist, den Buddha zu treffen. Und marschiert da schnurstracks in das Kloster hinein und die Mönche sagen, na, der Buddha ist nicht da, er ist auf Almosenrunde. Mhm. Ja, welche Richtung ist er gegangen? Ja, na, dort und dort. Ist er dem Buddha hinterher gelaufen und hat ihn dann schon von Weitem erkannt und das glaube ich wohl, dass man den Buddha auch schon aus der Ferne erkannt hat. Einfach durch seine Art, durch seine ruhige Ausstrahlung, wir da gleich gemerkt haben, ja, das ist der Mann, den ich suche, und ist auf ihn zugegangen. Und also normalerweise, wenn man so Lehrreden ein bisschen gelesen hat, normalerweise würde man dann erwarten, da kommt dann immer so eine Floskel, dann haben sie zuerst so ein bisschen höflichen Smalltalk, und dann setzt man sich irgendwo ruhig hin, und dann geht das los mit der Belehrung. Aber dafür hatte der Baha'i auch keine Geduld, und sagt gleich so, was ist der Weg zur Erleuchtung? So zack, so von 0 auf 100. Und der Buddha sagt zuerst, ja, ich bin jetzt auf Almosenrunde, ich habe jetzt keine Zeit für sowas. Der hat aber keine Ruhe gegeben. Nochmal gefragt, was ist der Weg zur Befreiung? Der Buddha hat ihn noch ein zweites Mal daran erinnert, dass das jetzt nicht die beste Gelegenheit ist. Und bei der dritten Anfrage hat der Buddha dann nachgegeben und ihm eine sehr kurze und sehr prägnante Anweisung gegeben, und die es auch viel gehen wird, heute, morgen und übermorgen. Diese Anweisung hat diesem rinden Gewandträger, der er immer noch war, dem Bahir, hat ihn so tief berührt, hat ihm so klar die Wirklichkeit vor Augen geführt, dass er auf der Stelle die Erwachung erreicht hat. Also, ich möchte jetzt nicht irgendeinen Erwartungsdruck aufbauen, dass das jetzt an dem Wochenende auch passieren muss. Also es wäre ungewöhnlich, aber das macht nichts. Wir können auch unser Leben lang nach dieser Anweisung üben. Das ist eine ganz tolle Anweisung. Bevor ich aber auf die Anweisung selbst zu sprechen komme, möchte ich noch ein bisschen mal diese Geschichte unter die Lupe nehmen, weil ich die auch schon mal sehr spannend finde oder vielleicht auch symbolhaft, gerade für Menschen wie uns, die wir jetzt hier sitzen, weil wir vielleicht ähnlich wie der Bahir hier schon mal gemerkt haben, dass in der normalen weltlichen, wie die Ayakema immer gesagt, in der Welt der Marktplatzebene. In diesen Tagen, gerade in München, drängt sich auch der Vergleich auf mit der Oktoberfestebene. Ja, also einfach eine Welt, wo es nur darum geht, außen in den Sinnen irgendwo sich zu vergnügen und glücklich zu werden mit dem, was die Welt einem so zufällig daherbringt. Ja, das ist ja das, wie die meisten Menschen leben. Sie überlassen ihr Glück eigentlich den Sinneseindrücken, die von außen kommen. Und vielleicht manchmal erleidet man einen Schiffbruch in dieser Welt der Glückssuche im Außen. Vielleicht passiert einem irgendwas, irgendjemand stirbt, irgendwas verändert sich. Also für manche Leute auch nicht unmittelbar in ihrem eigenen Leben, aber vielleicht im Leben anderer. Und sie sehen das und fangen an nachzudenken. Oder manche Leute sind einfach auch so interessiert, mal hinter die Kulissen dieser normalen Welt zu schauen, ob es da nicht eine Art von Zufriedenheit, von Glück gibt, die vielleicht noch schöner, noch verlässlicher, noch friedlicher ist. Selbst wenn man diese neue Ausrichtung für sich entdeckt hat, ist es nicht selbstverständlich, dass diese Ausrichtung immer in ihrer Intensität gleich bleibt oder dass die Authentizität unseres Suchens immer gleich bleibt. Das ist ja dem Bahir hier dann auch so ein bisschen passiert, zumindest lese ich das aus der Geschichte raus, dass er dann schon auch ein spirituelles, so ein Transformationserlebnis da gehabt hat, hat plötzlich das ganze Schiff und sein ganzes Hab und Gut, alles was er da investiert hat, alles weg, alles seine Bezugspunkte, seine Heimat, alles weg, und dann ist er halt Asket geworden. vielleicht, nein, die meisten von euch werden es nicht als Ketinnen und als Keten, aber trotzdem hat man sich vielleicht irgendwann mal entschlossen, ja, ich möchte im Inneren mich auf die Suche machen nach spiritueller Zufriedenheit. Und auf diesem Weg besteht dann aber trotzdem die Gefahr, dass wir die ursprüngliche, ja, diese ursprüngliche Begeisterung, die ursprüngliche Ausrichtung vielleicht vergessen oder dass sich das vermischt mit ganz anderen Sachen. Also vielleicht ist es auch mal spannend, sich selber zu fragen, warum möchte ich denn eigentlich medizieren? Wozu praktiziere ich denn eigentlich? Mache ich das wirklich noch, weil ich mir davon verspreche, dass ich dadurch mehr Frieden finde, oder ist das, weil ich mich halt jetzt schon so dran gewöhnt habe und es nicht mehr anders kann, oder ist das, weil das gerade in ist und weil ich mich fast schon verpflichtet fühle, halt zu meditieren, weil man das halt macht, wenn man das macht. Ja. Meditierende meditieren halt, da muss ich jetzt meditieren, so auf die Art. Ja. Und können wir uns vielleicht von dieser Geschichte von Bahia dann noch mal so ein bisschen inspirieren lassen zu einer neuen Frische in unserer Praxis. Ich finde das schon beachtlich, wie er auch mit welchem Vertrauen und mit welcher Dringlichkeit er da gehandelt hat. Ja, das, nur wenn eine Stimme ins Ohr flüstert, na, du bist noch lange nicht erleuchtet, du bist noch nicht mal am Weg dorthin. Ich weiß nicht, wie viele von uns diese Stimme, die so ernst nehmen würden, wie er das gemacht hat, sagen, ja, lass mich in Ruhe, jetzt bin ich da schon gut etabliert in meinem Umfeld, jetzt brauche ich da nicht mehr viel dran ändern, bin ich schon angesehener Buddhist oder angesehener was auch immer. Ja, er hat sich nochmal ganz neu auf die Suche gemacht. Ist vielleicht für uns auch nochmal spannend zu überlegen, wie wichtig ist der Buddha und das Dhamma in unserem Leben. Und selbst wenn wir nicht quer durch Indien zu Fuß gehen müssen, um den Buddha zu finden, sind wir wirklich sehr begünstigt auch im Schicksal und von unserem Karma, vielleicht buddhistischer ausgedrückt, dass wir das alles so einfach hier bekommen. Es fällt uns ja quasi in den Schoß. Man muss nur den Computer aufdrehen und schon hat man den ganzen Buddhismus zur Verfügung. Ja, aber machen müssen wir es natürlich trotzdem immer noch selbst. Da hat sich in den letzten 2.500 Jahren nichts geändert. Und um das selbst zu machen und es auch gut machen zu können, ist es essentiell wichtig, das mit einer richtigen, heilsamen Einstellung und Absicht zu machen. Also mit dieser Absicht in sich selbst wieder zu entdecken, ja, ich möchte meditieren, ich möchte mich diesem spirituellen Weg widmen, aus Liebe zu mir selbst, weil ich will, dass es mir gut geht, ganz einfach. Ja, weil ich will, dass es mir gut geht und weil ich will, dass ich die Zufriedenheit, die ich in mir finde, auch an andere weitergeben kann. Das sollte eigentlich immer die Motivation sein für unsere Praxis, ein ganz tiefes, persönliches Wohlwollen für uns selbst. Und das hat viel mit Vertrauen zu tun, wie gesagt, und auch viel mit Dringlichkeit, dass wir vielleicht auch manchmal uns doch nochmal zum Meditieren hinsetzen oder in der Meditation vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, als wir das gewohnt sind. Aus Wohlwollen uns selbst gegenüber. Das ist mir auch wichtig, das zu betonen, dass es auch Metta und liebevolles, eine liebevolle Einstellung sich selbst gegenüber nicht immer nur heißen muss, dass man sich nichts traut, dass man sich nichts zutraut oder dass man sagt, das ist eh schon alles in Ordnung, ich muss eh gar nichts mehr erreichen. Ja? Vielleicht gibt es noch ganz viel für uns zu erreichen. Also ich bin davon überzeugt, dass die Praxis des Dhamma uns alle zu einem ganz tiefen und verlässlichen Frieden führen kann, wenn wir uns darauf einlassen. So, jetzt möchte ich endlich zu dem kommen, warum es eigentlich geht. Und zwar ist das diese Anweisung, die der Buddha dem Bhaya gegeben hat. Das ist ganz interessant, also der Buddha scheint ja schon gemerkt zu haben, dass es hier mit einem ungeduldigen, aber auch eben sehr vertrauensvollen und intensiv Suchenden es zu tun hat. Und hat ihm dann auch eine sehr prägnante und intensive Praxis erklärt. Und das bei dem Bhaya so eingeschlagen hat, das erkläre ich mir damit, dass er das einfach gleich sofort gemacht hat, wie er das gehört hat. Dass er das intuitiv sofort verstanden hat und angewendet hat, warum es beim Buddha da gegangen ist. Und das ist auch ganz in Ordnung, wenn wir uns dafür ein bisschen mehr Zeit lassen und diese Praxis einfach verwenden, um unser ganzes Leben dhammagemäß auszurichten. Ja. Es geht bei dieser Anweisung um unsere Sinne, um das Erleben unserer Sinne. Und der Buddha spricht von 6 Sinnen, die wir haben. Es ist vielleicht am Anfang ungewöhnlich, wenn man normalerweise nur von 5 Sinnen spricht. Vom Sehen, vom Hören, vom Riechen, vom Schmecken und vom Spüren. Für den Buddha ist alles geistige Erleben, also in den meisten Fällen ist das Denken, auch ein Sinn, ein Sinneskanal. Also wir haben diese 6 Sinneskanäle, mit denen wir das Dasein erleben. Und also ich möchte noch erst ein bisschen vorerklären, bevor ich dann direkt zu den Worten des Buddha komme. Die Praxis, die der Buddha da beschreibt, da geht es erstmal darum, dass wir, mir ist da noch eingefallen, also ich komme ja aus der Metta-Vihara, wurde ja schon schön erklärt, das ist ein Waldkloster im Allgäu, und obwohl es ein Waldkloster ist, ist es jetzt nicht so spartanisch, wie man vielleicht glaubt. Also wir haben zum Beispiel auch einen Toaster. Also es ist schon ein gewisser Lebensstandard. Und dieser Toaster funktioniert aber manchmal nicht. Und letztens war er wieder kaputt, weil ich so ein bisschen in den Ruf gekommen bin, ein Hausmeister Händchen zu haben, bin ich dann mit der Aufgabe betraut worden, diesen Toaster zu reparieren. Ja, also was würdet ihr machen, wenn ihr einen Toaster reparieren müsst und das noch nie in eurem Leben gemacht habt? Also ich habe ihn zuerst einfach mal auseinandergenommen. Ja, Hülle auf, also das war schon schwierig genug, weil heutzutage ist das nicht mehr verschraubt, sondern alles so verklemmt, damit man es eben gleich wegschmeißt und einen neuen kauft. Aber ich habe es geschafft, aufgemacht, alles auseinandergenommen, geputzt, wieder zusammengesetzt. Irgendwo habe ich das ein bisschen verbogen und plötzlich hat er wieder funktioniert. Und was Ähnliches ist jetzt in dieser Praxis auch vonnöten, dass wir uns einmal auseinandernehmen. Das klingt jetzt vielleicht bedrohlich, ist es aber zum Glück gar nicht. Das ist was ganz Friedliches, das werden wir in einer ähnlich friedlichen Stimmung alles machen, wie wir das jetzt vorher gemacht haben. Das ist was ganz Schönes, sich mal auseinanderzunehmen. Und zwar nehmen wir uns auseinander ins Sehen, ins Hören, ins Spüren, und einfachheitshalber packt der Buddha in das Spüren gleich auch das Riechen und das Schmecken mit hinein. Ja, damit man nicht zu viele Kategorien hat. Also alles, was man direkt mit dem Körper erlebt, eben das Riechen, Hören und das Schmecken. Und dann das, was man mit dem Geist erlebt. Und das ist hauptsächlich das Denken. Aber ich bin ein bisschen, ich möchte nicht nur das Denken nennen, weil es gibt auch Arten des geistigen Erlebens, die nicht unmittelbar Denken sind. Und das ist dann immer so ein bisschen eine Gefahr, wenn man den Begriff Denken verwendet und dann erlebt man andere Dinge mit dem Geist, vielleicht wird der Geist mal ganz still und man denkt gar nichts. Dann denkt man sich, ja, das ist jetzt was Besonderes, das habe ich da in Nibbana erlebt oder was. Ja. Und das war vielleicht nur eine Art von geistigem Erleben, wo halt gerade kein Denken stattgefunden hat. Ja. Also falls euch sowas begegnet im Laufe unserer Übung, dann könnt ihr das auch einfach als ein Spüren betrachten. So wie man eben normal mit dem Körper spürt, kann man auch mit dem Geist was spüren, ohne dass das was Mystisches oder was Besonderes sein muss. Es geht ums Sehen, Hören, Spüren, Denken. Und aus dem sind wir alle zusammengesetzt. Das wird mal so ein bisschen die erste Aufgabe sein, das zu verstehen. Also aus dem Ich Bin erleben, das wir die ganze Zeit haben, ein Ich sehe, ich höre, ich spüre, ich denke zu machen. Also sozusagen, ich habe mir auch das so vorgestellt, also eben nur aus meiner Vorstellung, vielleicht hat das jemand wirklich zu Hause. Es gibt doch so, also weil ein Fernseher zu wenig ist, da gibt es doch Leute, die haben dann gleich so mehrere nebeneinander. Ne? Und kann man sich vorstellen, dass man, wenn man auf diese Fernseher alle gleichzeitig draufschaut, dass das dann alles irgendwie so verschwimmt zu einem Mischmasch. Und wir versuchen eben, die verschiedenen Kanäle, sag ich mal, mit denen wir das Dasein erleben, erstmal so ein bisschen unterscheiden zu lernen. Das mal bewusst zu machen, dass wir nicht nur ein Ich-Bin-Kanal sind, sondern ein Sehkanal, ein Hörkanal, ein Spürkanal, ein Denkkanal. Und das ist auch, das kann ich ja endlich verraten, die Anweisung des Buddha an Bhaya. Und zwar sagt er, im Sehen wird nur ein Sehen sein. Oder wird einfach ein Sehen sein, das gefällt mir eigentlich besser. Im Hören wird einfach ein Hören sein. Im Spüren wird einfach ein Spüren sein. Im Denken wird einfach ein Denken sein. Das ist mal der erste Teil der Anleitung. Es geht dann noch weiter, aber das möchte ich vielleicht noch für später mir mal aufheben und mal da ein bisschen dabei bleiben. Also im Sehen wird einfach ein Sehen sein. Im Hören wird einfach ein Hören sein. Im Spüren wird einfach ein Spüren sein. Im Denken wird einfach ein Denken sein. Das ist ein Zukunftswort, das in der Pali-Sprache aber gleichzeitig auch sowas wie es soll so sein oder ich wünsche mir, dass es so ist, auch zum Ausdruck bringen kann. Ja? Also das nochmal so zum Verständnis, da spricht man nicht von einer fernen Zukunft, um die es da geht, sondern eher so um einen Vorsatz. Also im Sehen möge nur ein Sehen sein. Das ist jetzt, denke ich, so auf den ersten Blick mal nicht so schwer zu verstehen. Mein Mönchslehrer in Sri Lanka, der heute auch schon erwähnt wurde, ist ein sehr, also ich mag ihn natürlich gern, ist auch mein Lehrer, der eine schöne Mischung, weil auf der einen Seite sehr gebildet war, auch in den ganzen Lehrreden und alten Schriften, und auf der anderen Seite aber auch eben unter dem Abhijnana Rama, den auch dann Ayakema als ihren Lehrer entdeckt hat, jahrelang Meditation praktiziert hat. Und er hat immer gesagt, in dieser Anweisung des Buddha an Bahia, da steckt das gesamte buddhistische Training drinnen. Und das gesamte buddhistische Training, das werden sicher schon viele von euch gehört haben, das kann man in drei Teile unterteilen. Ist das den meisten geläufig, was für Teile das sind? Ja? Also das ist der ethische Teil, Sila, dann der Geistesruhe, der Sammlungsteil, Samadhi und der Weisheitsteil, Panya. Und diese drei Aspekte stecken da alle drinnen. Und auf die möchte ich so ein bisschen einzeln eingehen und weil das so praktisch ist, auch gleich beim Anfang anfangen, bei dem Sila-Teil. Und das Sila oder dieses ethische Verhalten, da denken die meisten wahrscheinlich an was, dass man nicht töten soll, nicht stehlen soll und so weiter. Das ist ein wichtiger Teil von Sila. Aber es gibt noch andere Teile. Ein Teil zum Beispiel ist die Übung der Wachsamkeit, dass man darauf achtet, nicht zu wenig und nicht zu viel zu schlafen. Ein anderer Teil ist mit dem Essen, da werde ich euch auch morgen nochmal dann erinnern oder kannst jetzt schon tun. Wenn wir dann morgen hier auch den ganzen Tag praktizieren, dann wird es vielleicht hilfreich sein, wenn man zum Mittagessen nicht so viel isst, wenn man dann danach wieder meditieren möchte. Und es ist auch eine Art von Sila, einfach eine Art, wie kann ich mein Verhalten so regulieren, dass es für meine Praxis von Vorteil ist. Und noch ein weiterer Teil dieses Sila ist das Beschützen unserer Sinne. Es ist wichtig, unsere Sinne zu beschützen. Ich habe das ganz am Anfang schon erwähnt, dass normalerweise man ein Leben lebt, in dem alles so zufällig daherkommt. Also unser Wohlbefinden ist so von dem Zufall ab, der bestimmt, was wir erleben. Und sich mit dem einmal direkt auseinanderzusetzen, ist für den Buddha eine ganz wichtige, ein ganz wichtiger Teil unserer Praxis. Dass man einfach, und das kann man so ein bisschen in zwei Teile gliedern, erstens mal darauf achtet, was für Sinneseindrücke erlebe ich. Darauf haben wir Einfluss. Ja, das könnt ihr heute Abend gleich ausprobieren. Wollt ihr den Fernseher noch anschalten, wollt ihr noch in die Illustrierte hineinschauen oder wollt ihr vielleicht noch ein bisschen still über das nachdenken, was ihr gehört habt. Also wir können uns schon aussuchen, was für Sinneseindrücke wir konsumieren, zu einem gewissen Teil natürlich. Das kann man nicht, klar, wenn man sich als Mönch oder Nonne in den Wald zurückzieht, könnte man sagen, jetzt habe ich die Sinneseindrücke irgendwie so reguliert, dass nichts Unheilsames mehr kommt, muss aber auch nicht unbedingt stimmen. Also es gibt auch Mönche, die dann, oder Nonnen, die dann irgendwas sehen, was für einen normalen Menschen überhaupt nichts Besonderes ist und dann deswegen einen ganz unruhigen Geist bekommen. Also nur im Außen die Sinne zu beschützen, das ist noch nicht genug. Für den Buddha ist es eigentlich viel wichtiger, unsere Sinne bzw. unseren Geist im Umgang mit den Sinnen auf eine positive Art zu regulieren und zu beschützen. Ja, also was passiert normalerweise, wenn ein Sinneseindruck auf uns zukommt? Dann läuft er irgendwie so durch einen Apparat an Erinnerungen, die wir angelegt haben. Und gemäß diesen Erinnerungen entsteht dann eine Reaktion. Und die ist in den allermeisten Fällen nicht bewusst getroffen. Und es kommt irgendwas, dann macht er den Ratter, 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 dann und bing, dann kommt eine Reaktion rausgeschossen. Ja? Und das gibt es in ganz verschiedenen Bereichen. Ich meine, viele Bereiche des modernen Lebens zielen ja auch genau auf diese Funktionsweise des Geistes ab, wenn man sich zum Beispiel die ganze Werbung ansieht, der ihr ja noch viel mehr als ich im Kloster ausgesetzt seid. Da wird eigentlich immer versucht, Sinneseindrücke zu zeigen, die irgendeine Art von Gier und Habenwollen in uns provozieren. Entweder weil der Big Mac auf der Werbung doch so toll ausschaut, dass man unbedingt essen möchte. Also es wird einfach versucht, unseren Geist zu stimulieren durch Sinnesreize. Das beschränkt sich nicht auf die Werbung. Das hat auch viel in unserem zwischenmenschlichen Erleben eine wichtige Rolle, da seine Sinne zu beschützen. Wie oft zum Beispiel spricht man mit jemandem und er sagt irgendwas und man versteht das irgendwie und ist dann verärgert. Und zwei Tage später kommt man dann drauf, der hat das gar nicht so gemeint und man hat sich ganz umsonst geärgert. Ja, umsonst ärgert man sich eigentlich immer, aber da hat man sich vielleicht besonders umsonst geärgert. Ja, also nicht nur umsonst, sondern missverständlicherweise. Obwohl, man ärgert sich auch immer missverständlicherweise. Aber ich denke, ist schon klar, was gemeint ist. Man hat einfach nicht schnell genug reagieren können und der Geist ist schon davon galoppiert. Er sagt, ja, schon wieder und das und das. Ja, also man nennt das ja auch Knöpfchen drücken. Gibt es den Ausdruck in Deutschland auch? Ja? da drückst du immer meine Knöpfchen. Also das ist genau das, was da irgendwie gemeint ist. Und das muss man nicht einfach so willenlos über sich ergehen lassen, dieses gedrückt werden. Man kann da auch aktiv direkt üben, da ein bisschen bewusster zu werden. Und eine sehr gute Form, da bewusster zu werden, ist die Übung, die der Buddha dem Bahir gegeben hat. Dass man einfach sich das angewöhnt und das lernt, im Sehen erst einmal das Sehen zu erleben und nicht gleich das und das und das, irgendeine tolle Geschichte oder irgendeine furchtbare Tragödie oder irgend sowas, ja? Sondern einfach mal bei den Fakten, bei der Wirklichkeit zu bleiben. Und das ist schon eine ganz interessante Übung, die wir da machen können, um einfach mit der Wirklichkeit besser in Kontakt zu sein. Und das möchte ich auch extra dazu sagen, dass es wichtig ist, weil die meisten Menschen glauben, Meditation ist was, das mache ich irgendwo auf meinem Sitzkissen und dann stehe ich auf und dann kann ich halt am Abend wieder meditieren. Und die 10 Stunden dazwischen, da geht es halt nicht. Ja, ist eigentlich schade, weil wir das immer wieder machen können. Klar erinnert man sich oft dann überhaupt nicht, man hat alles wieder vergessen, aber man kann sich auch immer wieder daran erinnern. Wenn ich mich an einem Tag 5-mal daran erinnere, dass ich doch auch meine Sinne beschützen kann, dann habe ich immerhin das 5-mal geschafft. Immerhin noch besser als gar nicht. Um das so ein bisschen zu veranschaulichen, möchte ich ein kleines Gleichnis vom Buddha zum Besten geben. Das ist, da geht es um 6 Tiere. Ja, das ist, was waren das noch für Tiere? Das war ein Vogel, eine Schlange, ein Krokodil, ein Schakal, ein Hund und ein Affe. Ja, also jeder irgendwie aus einem ganz anderen Lebensraum. Und dann kommt ein Mann, also es ist ein bisschen, das holpert ein bisschen, man müsste nachsehen, ne? Also ob man das wirklich in der Wirklichkeit so nachtesten könnte. Also ich würde es auch wirklich nicht empfehlen, weil das wird wahrscheinlich mit Tierschutzorganisationen Probleme bekommen. Weil da kommt nämlich ein Mann mit 6 Seilen und jedes dieser Tiere, dem bindet er dann ein Seil um den Hals. Und dann hat er ja 6 Seilenden in der Hand und die verknotet er dann alle zu einem Knoten. Kann man sich das vorstellen? Ja, also wer Wilhelm Busch sich über sich ergehen lassen musste als Kind, der kann sich vielleicht erinnern, in Max und Moritz, da gab es das doch, wo die Hühner dann jeder und dann hängen die alle so zusammen. Also eigentlich furchtbar. Aber hier werden sie nur zusammengebunden, also das lässt sich wieder aufheben. Und dann lässt dieser Mann diese Tiere wieder frei. Was denkt er, was dann passiert? Und dann zieht natürlich jedes Tier dorthin, wo sein angestammter Lebensraum ist. Der Vogel will in die Luft fliegen, das Krokodil will ins Wasser, die Schlange will in den Termitenhügel. Das machen Schlangen in Asien, darum ist das in der Parabel so. Der Schakal will aufs Leichenfeld, das ist für uns jetzt auch ungewohnt, aber damals in Indien waren Schakale gerne am Leichenfeld, warum möchte ich jetzt nicht so genau ausführen, vielleicht unappetitlich. Der Hund möchte ins Dorf, weil er dort was zu fressen kriegt, und der Affe möchte in den Wald, um dort von Baum zu springen und nach Früchten zu suchen. Und was würde jetzt passieren? Jedes dieser Tiere würde in seine Richtung ziehen. Dann wird einmal der eine stärker sein und die anderen hinterher schleifen, bis der erschöpft ist, und dann wird der andere Oberhand gewinnen und in eine andere Richtung ziehen. Und so wird das hin und her gehen. Und was Ähnliches erleben wir eigentlich Tag ein, Tag aus mit unseren Sinnen. Die ziehen uns dahin, also erstmal zum Hören vielleicht, und wir drehen eine gute Musik auf und das ist vielleicht 10 Minuten ganz interessant. Aber dann zieht es uns vielleicht doch zum schmecken und wir wollen was trinken und dann zieht es uns wieder zum Sehen und wir wollen uns was anschauen und dann zieht es uns zum Spüren, weil unser Bein eingeschlafen ist und wir uns anders hinsetzen wollen. Und so geht es den ganzen Tag dahin. Und diese Tiere ziehen sich gegenseitig hin und her. Und was man da mal machen kann, ist, dass man einen Pflock in die Erde schlägt und diese Tiere mal alle an einem Platz festhält. Da werden die vielleicht immer noch ein bisschen ziehen, aber dann fangen sie an, sich zu beruhigen und sich hinzusetzen. Und dieser Pflock, das ist die Achtsamkeit, die wir da praktizieren. Das ist die Übung, die wir machen. Ja, es ist ja auch für die Tiere eigentlich eine Befreiung, obwohl man sich denken würde, man bindet sich jetzt an einem Pflock auch noch fest, man tut ihnen damit eigentlich einen Gefallen, weil damit das Hin- und Her-Geziehe aufhört. Und der Punkt ist mir wichtig, weil oft wird dieser Aspekt des Sinnes Beschützung als irgendwie nicht so, das ist nicht so populär. Ja, wenn es um Metta geht und den Geist irgendwie freuen, da sind alle gern dabei, aber wenn es heißt, beschützt mal eure Sinne, das klingt irgendwie so nach so mühsam. Aber es befreit uns in Wirklichkeit total. Wir kommen viel mehr in Kontakt mit dem, was wirklich geschieht, wenn wir es lernen, nicht ständig diese Reagiermaschine in uns anstarten zu lassen. Es einfach viel schöner ist, wenn man nicht dieser zufälligen Reagierfreude des Geistes ausgesetzt ist. Was das praktisch bedeutet, ist erstens mal viel Geduld, ja, weil das eine Übung ist, die man immer wieder vergisst. Und es ist ja auch ganz lustig, welches Tier der Buddha da mit welchem Sinn zusammenbringt. Also vor allem das letzte mit dem Affen, könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen, wie er damit gemeint ist. Das ist unser lieber Geist. Und so wie der Affe von Baum zu Baum springt und dort nach Früchten sucht, so springt unser Geist halt von Objekt zu Objekt und sucht dort irgendwie nach Befriedigung. Und wir können ihm sehr helfen, wenn wir da ein bisschen unter die Arme greifen. Und das heißt nicht, dass wir überhaupt keine Gedanken verwenden sollen, dass Gedanken was Schlechtes sind. Ganz im Gegenteil. Also das finde ich auch nicht gut, das hört man ja manchmal auch dann vielleicht in Meditationsanweisungen oder so, dass man sagt, so, jetzt darfst du mal gar nicht denken und denken ist sowieso schlecht und das ist nur kopflastig und ja, nicht denken. Ja, das finde ich schade, weil erstens mal, das kann man zwar schön sagen, aber denken tut man ja trotzdem. Ja, das werden wahrscheinlich die meisten von euch bestätigen müssen aus eigener Erfahrung, dass die Anweisung, eine Stunde lang nicht zu denken, nicht so einfach in die Tat umzusetzen ist. Ja, weil der Atem als Ersatz für den Geist einfach nicht viel hergibt. Also, wieso nicht die Gedanken einmal für die eigenen Zwecke auch einspannen und verwenden? Ja, und Gedanken, die wir absichtlich denken, weil wir davon überzeugt sind, dass sie heilsam sind, haben eine ganz andere Qualität als zufällig gedachte irgendwelche Gedanken, die halt daherkommen, weil gerade ein Sinneseindruck da war, der ihn provoziert hat. Der Buddha hat dafür auch ein schönes Wort, und zwar auf den Grund oder zur Wurzel gehende Aufmerksamkeit. Also es gibt Arten von Gedanken, die uns näher zur Wirklichkeit hinbringen. Und die meisten Gedanken leider nicht. Die meisten Gedanken führen uns von dem, was wir wirklich erleben, weg. Ja, wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn ich jetzt den Gong schlage zum Beispiel, nein, das ist vielleicht auch, der holpert auch ein bisschen, weil das ist jetzt nicht so ein spektakulärer Sinneseindruck, da werdet ihr wahrscheinlich nicht viel denken, werdet ihr vielleicht an das Meditieren denken, weil das ein Sinneseindruck ist, den man von dort kennt. Aber wenn irgendein Sinneseindruck kommt, da hat man meistens kaum Zeit, den überhaupt zu erleben, weil man sofort anfängt, darüber nachzudenken, ihn zu bewerten, irgendwie einzukategorisieren und schon anfängt, darauf zu reagieren. ist eigentlich schade, weil man so ja nie erlebt, was wirklich passiert. Und natürlich denkt man dann, aber das Denken erlebt man irgendwie nicht. Das reißt einen so mit und man ist in so einer unbewussten Denklawine und die rollt halt so vor sich hin. Und da wollen wir jetzt eben was dagegen machen. Also wir wollen das Denken verwenden, um besser im Jetzt sein zu können. Oder vielleicht ist das Denken auch nicht der richtige Begriff. Gedanken. Wir wollen Gedanken verwenden, um mehr im gegenwärtigen Moment sein zu können. Wir wollen Gedanken verwenden, um Weisheit in uns wachsen zu lassen. Und traditionellerweise wird das jetzt so gemacht, dass wenn man etwas sieht, dann denkt man sich eben nur ein Sehen oder einfach ein Sehen. Wenn man etwas hört, denkt man sich einfach ein Hören. Wenn man etwas spürt, denkt man sich einfach ein Spüren. Das denkt, denkt man sich einfach ein Denken. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, wenn man diese Methode noch gar nicht kennt, am Anfang ein bisschen schwierig ist, weil das so wenig Bezug zu unserem normalen Erleben hat. Und es gibt eine Methode, wie man das ein bisschen einfacher machen kann, wie man sozusagen das näher zur normalen Wirklichkeit bringen kann, indem man ein bisschen einen Satz draus macht. Zum Beispiel sagt, ich sehe dieses Aufnahmegerät oder ich höre das Rascheln oder ich spüre die Wärme. Also dass man immer einen Ich-Satz draus macht mit einem Objekt noch dazu. Das ist etwas, was man im Alltag immer wieder einstreuen kann, so oft es einem eben einfällt. Wird das so ein bisschen eure Hausaufgabe sein heute, dass ihr das macht? Das klingt vielleicht auf den ersten Blick so ein bisschen komisch, weil das weiß ich eh, dass ich da jetzt ein Aufnahmegerät sehe und so, das muss ich das denken auch noch. Aber ich hoffe, es ist klar, wie uns das dabei helfen kann, einfach uns mehr in der Gegenwart zu zentrieren, indem wir die Gedankenenergie, die wir schon haben, verwenden, um immer einen direkten Bezug zu dem, was passiert, aufrechtzuerhalten. Dadurch, dass wir uns das denken, ist nicht mehr so viel Zeit, irgendwas anderes drüber zu denken. Also wir bleiben wirklich mehr in der Unmittelbarkeit von dem, was wir erleben. Und wenn man da ganz gut dabei bleiben kann, werden das jetzt auch in der Meditation nochmal machen, und man merkt, das fällt mir ganz leicht, das kann ich ganz gut machen, kann man es ja ein bisschen vereinfachen. Vielleicht nur noch sagen, Aufnahmegerät sehen, Autogeräusch hören, Wärme spüren. Der nächste Schritt wäre dann, das Objekt auch noch wegzulassen. Also einfach nach dem Sinneskanal zu benennen, der eben gerade da ist, man eben der immer das Tier erwischen, das gerade die anderen hinterherzieht. Hören, spüren, sehen, hören und so weiter. Und also man kann da auch ein bisschen rumprobieren, wenn einem so das Wort hören an und für sich zu wenig ist, kann man sich zum Beispiel auch denken, das ist ein Hören. Oder wie es dann im Original ist, und das, wir werden auch noch ein bisschen damit arbeiten, also wir sind ja erst ganz am Anfang. Die originale Anweisung vom Buddha ist eigentlich ja, einfach ein Hören, einfach ein Spüren. Ja, also es ist nicht mehr als das. Wir belassen es einmal beim Sehen und beim Hören. Also da könnt ihr ruhig ein bisschen rumprobieren. Es ist auch wichtig, einfach mal dabei zu bleiben, würde ich sagen. Also einfach mal wirklich auszuprobieren. Es gibt noch ein schönes Gleichnis von einer Henne oder von zwei Hennen. Die eine Henne, also beide haben Eier, die sie ausbrüten wollen, und die eine Henne springt alle 5 Minuten auf und überprüft, ob denn schon ein Küken ausgeschlüpft ist. Ich weiß nicht, ob das jemand aus seiner eigenen Praxis bekannt vorkommt, dass man ständig überlegt, ja, wo ist jetzt das Resultat, ja, warum funktioniert das nicht, wieso geht das nicht besser und so weiter. Also es ist so wie die Henne, die ständig von den Eiern aufspringt und sich die Eier anschaut. Und die Aufgabe der Henne ist es eigentlich nicht, die Eier anzuschauen, sondern sie auszubrüten. Ja, also einfach mal auf den Eiern sitzen bleiben. Einfach mal die Anweisung ist eigentlich wirklich sehr einfach. Also zumindest so vom theoretisch sehr einfach. Ja, praktisch ist das wieder was anderes, ist das schwierig, das gebe ich zu. Aber theoretisch ist da nicht viel unklar. Ja, warum nicht einfach mal machen, was der Buddha sagt? Was nicht heißt, dass man nicht auch ein bisschen flexibel und experimentierfreudig sein soll. Ja, also so als kleiner Zusatz zu diesem Hennengleichnis, also es gibt dann natürlich noch die zweite Henne und die bleibt schon brav auf den Eiern sitzen. Denkt nicht viel drüber nach, wann werden die ausschlüpfen. Also die Hennen denken da vielleicht eh nicht so viel drüber nach. Oder, ja, vielleicht, weil sie auch wissen, ja, ich muss einfach drauf sitzen und dann passiert schon das Richtige. Was Hennen aber auch machen, während sie da drauf sitzen, schieben sie mit ihren Füßen die Eier so ein bisschen hin und her. Rollen die mal rum, drehen das dorthin, ja, damit da die Wärme gleichmäßig sich verteilt. Und dazu möchte ich euch auch ermutigen, dass ihr es ein bisschen ausprobiert. Nicht starr jetzt nur einer Schema folgen und fertig, sondern ein bisschen damit experimentieren und mal schauen, funktioniert es für mich besser, wenn ich nur denke, sehen, hören, spüren, oder funktioniert es besser, wenn ich mir denke, das ist ein Sehen, oder einfach ein Sehen. Ja? Einfach mal ausprobieren. So meine Empfehlung. Ganz kurz möchte ich noch was sagen. Das ist jetzt mal so das Handwerkliche, möchte ich mal sagen. Und da möchte ich aber trotzdem nochmal auch auf die Einstellung zu sprechen kommen, mit der wir diese Übung machen können oder machen sollten. Und gerade bei dieser Übung ist es wichtig, dazu zu sagen, dass es nicht darum geht, irgendwelche Emotionen oder Teile von uns zu unterdrücken oder zu verdrängen. Das wäre ganz verkehrt, wenn man die Methode dazu verwendet. Man kann sie dazu verwenden, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung. Da möchte ich das erwähnen, dass man hier auch gleichzeitig immer auf die Einstellung, die man mitbringt, aufpassen sollte. Also das ist nicht so sehr jetzt irgendwie ein Hammer, mit dem man alles weg, oder eine Keule, mit der man alles wegschlagen kann. Es soll eher eine sanfte Erinnerung sein, ja, bleib doch im gegenwärtigen Moment. Ja, bleib doch beim Sehen. Belass es doch einfach mal beim Hören. Was passiert, wenn ich es einfach mal beim Spüren belasse? Ja? Also da ganz sanft zu Werke gehen, ohne Druck oder Gewalt auszuüben. Oder um es noch ein bisschen zu differenzieren, also die rechte Einstellung, beschreibt der Buddha ja auch in einem achtfachen Pfad. Das ist zum einen mal die Fähigkeit, etwas aufzugeben, etwas loszulassen. Das Wort aufgeben finde ich ganz gut, weil aufgeben heißt doch, dass es vielleicht was ist, was wir nicht auf den ersten Blick nicht gerne hergeben. Wenn jemand sagt, ich versuche das Rauchen aufzugeben, dann ist das was er vielleicht ein Teil von ihm gar nicht möchte, weil er das gern hat. Aber ein anderer Teil von ihm weiß, ja, es wäre besser für mich, wenn ich damit aufhöre. Was aufgeben. Und hier geht es auch darum, was aufzugeben. Ja, vielleicht mal diese Sicherheit, die wir davon haben, das Sicherheitsgefühl, das uns das bringt, einfach alles so dahin laufen zu lassen, dass wir aufgeben. Oder diese Gedankengebäude, in denen wir leben. Wollen wir die auch mal hinterfragen und aufgeben. Das mit dem Geben finde ich einen wichtigen Punkt. Gerade, na, ich mag das eigentlich nicht so gern immer so von den Asiaten und den den Westlern zu sprechen und dann da riesen Unterschiede zu machen, weil wir eigentlich hier alle gleich sind. Aber wo vielleicht ein Unterschied ist, ist, dass Menschen in Asien, das, so habe ich das auch erlebt, so einen starken natürlichen Zugang zur Gebefreudigkeit haben. Dass ihnen das in ihrer Meditation dann oft sehr zugute kommt. Weil sie dann auch in der Meditation eher was mit dem Gefühl anfangen können, ja, ich muss jetzt nicht das bekommen, ich kann da jetzt was loslassen und was hergeben. Ja, vielleicht können wir das so ein bisschen zum Motto unserer gemeinsamen Meditationsabenteuer und Experimente machen, dass es nicht darum geht, was zu bekommen. Und wie viel kriege ich jetzt da aus diesem Retreat raus, aus diesem Wochenende? Ja, welche Zustände werde ich erleben? Welche Einsichten werde ich bekommen? Sondern was kann ich alles hergeben? Wovon kann ich mich lösen? Und auf der anderen Seite ist es natürlich wichtig, nicht in Ablehnung und Aggression zu verfallen. Das ist bei der Methode auch möglich, dass man sie eben, wie gesagt, dazu verwendet, um irgendwas wegzumachen. Und das geht es bei der Sache aber nicht. Es geht vielmehr darum, um mehr wo anzukommen, als von wo wegzukommen. Das möchte ich unbedingt eben mal gesagt haben. Es passiert halt oft, wenn wir was Angenehmes erleben, wollen wir es nicht hergeben. Wenn wir was Unangenehmes erleben, würden wir es zwar gerne hergeben, können es aber irgendwie nicht hergeben. Der Grund dafür ist meiner Meinung nach, dass wir es halt einfach gewohnt sind, uns an allem festzuhalten, was daherkommt. Gewohnt sind, uns mit allem zu identifizieren, was der Geist halt so ausspuckt. Und in das Programm wollen wir jetzt mal einsteigen und da sozusagen mal aus der Kinderrolle in die Erwachsenenrolle kommen und sagen, jetzt gestalte ich mal das, was ich erlebe. Und der erste Schritt dazu ist eben, zu üben, die Sinneseindrücke nicht einfach das in einem auslösen zu lassen, was halt gerade zufällig daherkommt. Also üben wir darin, jetzt üben wir so, dass wir es immer wieder versuchen, im Sehen einfach ein Sehen sein zu lassen. Das wirklich auch uns ganz sanft und behutsam vorschlagen. Einfach ein Sehen, einfach ein Spüren. Ja, mit den schon erwähnten Einstiegsgraden. Also zuerst, ich sehe ein Aufnahmegerät. Vielleicht nur noch Aufnahmegerät sehen. Das ist vielleicht nur noch einfach ein Sehen. Oder das ist Sehen. Oder auch nur das Wort Sehen. Müssen wir einfach auch mal ausprobieren, gemeinsam jetzt. Was passiert, wenn wir das machen? Dann bin ich mit meinem Vortrag mal so zu Ende. Wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu meditieren. Und ich möchte euch das auch so ein bisschen als Hausaufgabe mitgeben. Um 9 Uhr haben wir jetzt hier Schluss. Dann werdet ihr alle irgendwie nach Hause kommen, dort noch dies und das erledigen, schlafen, legen, morgen aufstehen, frühstücken und so weiter. Also es sind viele, viele Stunden bis morgen 9 Uhr. Soll ich ja übrigens ansagen, das habe ich schon gemacht. Also morgen um 9 Uhr, für die, die morgen dabei sind. Je mehr, desto besser natürlich, freut mich, wenn möglichst viele kommen. Also, wieso nicht einfach mal ausprobieren? Wenn ich schon beim Ansagen bin, kann ich gleich auch noch sagen, also ich habe vor, für die, die wirklich auch das ganze Wochenende dabei sind, dann am Sonntag auch mal eine Frage- und Antwortmöglichkeit oder auch Diskussionsmöglichkeit da zu schaffen. Und es liegen ab morgen dann noch Zettelchen und eine Box da. Da könnt ihr eure Fragen aufschreiben und reinschreiben. Also rein aufschreiben und reinwerfen. Und die besten Fragen werden dann aus dem Weg. Also wenn ihr wollt, dass eure drankommt, dann gebt euch Mühe. Am besten wäre natürlich eine Frage, die auch mit dem Thema direkt was zu tun hat. Und nicht darum, dürfen Mönche am Nachmittag Gummibärchen essen. Ja, würde ich auch.